Der Anatom von Gabriel von Max, 1869 in München gemalt. Öl auf Leinwand, stattliche 1,40 Meter mal 1,90 Meter. Derzeit im Depot der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, weil die neue Pinakothek bis auf Weiteres wegen Renovierung geschlossen ist. Das ist aber eigentlich nur Nebensache. Spannend ist das Gemälde, weil sein Inhalt exakt am Scheidepunkt zwischen Okkultismus und Geisterglaube auf der einen Seite und moderner Wissenschaft auf der anderen liegt. Doch nähern wir uns mit Jochen Meister dem Bild. Er ist Referent für Kunstvermittlung an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.
Es ist groß, es ist sehr dunkel, fast schon düster, bis auf den Leichnam eines jungen Mädchens, am unteren Bildrand platziert, langgestreckt. Ansonsten schaut man ja in einen düsteren Raum, dunklen Raum, mit Büchern stilllebenartig arrangiert auf der linken Seite. Und dann leuchtet eigentlich nur die hohe Stirn und die Hand, die am Kinn liegt, in so einem nachdenklichen Gestus des Anatomen, der dem Bild ja den Titel gibt. Mit der rechten Hand ist er dabei, das weiße Leichentuch, kann man sagen, vom Körper der jungen Frau zu ziehen. Und dabei wird eine Brust auch schon etwas entblößt. Also der Körper, der Teint ist blass, totenblass, wie man so schön sagt. Der Kopf ist nach oben platziert. Das Ganze unglaublich ruhig, still, konzentriert.
Der Anatom, ein Wissenschaftler, wird gleich die Schönheit des Mädchens mit seinem Skalpell zerschneiden, zerstören. Doch noch zögert er in Denkerpose. Auf dem Tisch links hinten liegen Schriftstücke.
Und dann fallen zwei Schädel auf, die über diesen Schriftstücken noch platziert sind. Und wenn man sich dann genauer das anschaut, dann ist ein Schädel ein Menschenschädel, das andere aber offensichtlich der Schädel eines Menschenaffen. Und damit kommt man dann Schritt für Schritt ins Thema, um das es hier eigentlich geht.
Gabriel von Max, der Maler, wurde 1840 in Prag geboren. Für seine Studien kam er über Wien nach München, wo er bei dem weltberühmten Historienmaler Karl Theodor von Piloty studierte. Max war ein großartiger Künstler, wie exakt er Gesicht und Oberkörper der Leiche malt. Gleichzeitig hüllt er den Rest der dunklen Szenerie in ein Sfumato, einen gewissen Dunst aus Farbschichten. Gabriel von Max war aber auch Wissenschaftler. Als Darwinist folgte er der Evolutionslehre, wonach der Mensch vom Affen abstammt. Dazu veranstaltete Max in seiner Münchner Wohnung und in seiner Villa am Starnberger See spiritistische Sitzungen. Mit Hilfe von medial talentierten, meist jungen Menschen wurde Kontakt zum Totenreich hergestellt. Kunst, Wissenschaft, Geisterglaube, das alles spiegelt das Gemälde der Anatom. Da wäre einmal die tote Frau. Es sieht aus, als würde sie gleich wieder aufstehen von der Totenbahre.
Sie wäre voll funktionsfähig, um es mal so zu formulieren. Also wenn wir das Sujet wechseln und jetzt Frankenstein oder Pygmalion kämen, wo das Tote wieder lebendig wird. Ja, aber es gibt interessanterweise Zeichnungen von Max aus der Anatomie und die denkt er dann weiter. Und man findet wirklich eine Zeichnung, wo eine Leiche, Kopf ist, glaube ich, sogar schon geschoren, plötzlich wieder aufsteht oder den Oberkörper erhebt. Und warum sehen wir, dass das so ist, dass das eine Leiche ist? Sie hat einen Schnitt im Leib und man sieht vor allen Dingen den Anatom mit den Haaren, die ihm zu Berge stehen, geschockt ist davon.
Gabriel von Max entwickelte seine Vorstellungen vom Übersinnlichen sogar auf der Basis der Evolutionstheorie. Das hörte sich dann so an.
Im Kampf ums Dasein aber hat sich der Nervenapparat des Menschen so überwiegend entwickelt, dass die erzeugte Nervenkraft mit oder ohne Willen des Individuums ihren Wirkungskreis oft über den Körper hinaus erstreckt und selbst auf große Entfernungen physische und psychische Äußerungen zu bewirken vermag.
Jochen Meister verweist auf ein kleines, oft übersehenes Detail des Gemäldes der Anatom. Auf der Totenbahre, gleich neben dem Leichnam, sitzt ein Nachtfalter.
Wenn man sich eben mit Kulturgeschichte auseinandersetzt, mit Kunstgeschichte, dann ist der Falter, wenn man so möchte, die nächtliche Ausgabe des Schmetterlings. Und dann sind wir bei einem Begriff, der für Max als auch für die Zeitgenossen extrem relevant wird, die Seele.
Thank you. Da sitzt der Anatom also neben der schon entflogenen Seele und schwankt zwischen der wissenschaftlichen Tat mit dem Seziermesser und der Verehrung der Schönheit. Durch die entblößte Brust kommt sogar noch Erotik ins Spiel.
Man kann sich ja vorstellen, dass er sich vielleicht in einem totalen Konflikt befindet, diesen schönen Körper jetzt zu sezieren und damit zu zerstören. Das ist ja eigentlich etwas, wo mir immer auch so ein bisschen, also das kann ich auch nicht unbedingt ertragen, wenn ich mir vorstelle, wie jetzt Schnitte angesetzt werden, wie der Anatom, das ist er ja, hier die Leiche seziert. Max hat das übrigens offensichtlich sehr häufig selbst miterlebt, wird immer geschildert, dass er also nicht nur hier in München bei der Ausbildung wurde das ja angeboten, der Schillerstraße, dass man dort in der Anatomie Gast war und sich das anschauen konnte. Er hat wohl auch schon privat diese Interessen gepflegt. Wir wissen, dass er dann Affen hielt, die er professionell zerlegt, präpariert hat, seziert hat, fotografiert hat, gezeichnet hat.
Die Skrupel des Anatomen teilte Gabriel von Max also weniger. Bei den Rhesus- und Berberäffchen handelt es sich immerhin um echte Hausgenossen. Neben seiner Familie mit Frau, Tochter und zwei Söhnen lebte der Künstler mit Affen, unseren Vorfahren, sowohl in München wie in Ammerland am Starnberger See zusammen. Seine Gemälde mit den Tieren in menschlichen Posen und Rollen sind bis heute die erfolgreichsten auf dem Kunstmarkt. Was denkt nun der Anatom aber wirklich auf dem Gemälde im Depot der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen? Das kann man wörtlich wiedergeben. Der Text steht auf den Papieren auf dem Tischchen hinter der jungen Frau. Ein Praktikant des Museums hat sich einmal die Mühe gemacht, die verschnörkelte Schrift zu entziffern.
Wir tauschen die alte Poesie des Wunders an die neue Poesie der Gesetzmäßigkeit, die Personifikation übernatürlicher Eingriffe an die Verehrung einiger göttlicher Kräfte, die in einer ungetrübten Naturordnung walten. Das Wohlgefallen unseres Gefühls an die Befriedigung höheren geistigen Bedürfnisses. Ist dieses ein wahrhafter Gewinn? Wir werden antworten, dass das Wahre immer auch das Gute und Schöne ist.
Die Befriedigung höheren geistigen Bedürfnisses, spricht die Wissenschaft, also das Seziermesser, wird also letztlich den Sieg davontragen. Kunsthistoriker Nico Kirchberger hat seine Doktorarbeit über Gabriel von Max geschrieben. Er meint auch, dass der Maler trotz seiner Teilnahme an Geisterbeschwörungen eher zur Wissenschaft tendierte.
Er war einerseits natürlich ein Spiritist, aber ein Wissenschaftler, also der da ranginge, irgendwie das ja ergründen zu wollen. Gabriel von Max, wie gesagt, Spiritist und Darwinist, so war meine Ausstellung betitelt, hat in den wissenschaftlichen Herangehensweise, hat auch einige Betrüger beim Tischerrücken überführt, einige Medien, war allerdings trotzdem überzeugt davon, von der Sache, dass da noch mehr ist im Hintergrund, als wir sehen und als wir wissen, als wir ergründen können.
Der Nachtfalter im Bild, der Anatom, spielt als Symbol für die Seele also eine wichtige Rolle. Von der Familie von Max gibt es auch einige witzige Fotos, wie sie in Ammerland im Scherz eine Geisterbeschwörung nachspielen. Der Maler schrieb selbst:
Bildende Kunst und Spiritismus sind so nah verwandte Dinge, dass es schwer ist zu sagen, wo das eine oder andere anfängt.
Max konnte sehr gut von seiner Kunst leben, dabei aber weniger von den Affenbildern oder denen mit übersinnlichen Phänomenen. Mit denen verbreitete der Maler seine Weltanschauung. Wichtig waren Einzelporträts junger Frauen.
Er hatte da seine, wie er selber genannte, Semmelbilder, also das meistens schwärmerisch in den Himmel guckende junge Frauen, die er dir wirklich massenweise produziert hat und die auch heute sehr präsent sind am Kunstmarkt. Aber solche großartigen Formate, das waren Werke, die waren für die Jury, für den Salon gemalt, also wirklich um Preise auch zu erreichen und einen Bekanntheitsgrad auch zu erreichen als Künstler.
Und um Werbung zu machen für den Darwinismus, aber auch für den Glauben an eine unsterbliche Seele. Für Gabriel von Max gehörte das zusammen. Und seine große Kunstfertigkeit gab ihm die Möglichkeit, für diese Themen große Aufmerksamkeit zu erlangen. Zu den Geisterbeschwörungen geriet er aus Interesse. In Ammerland hatte er einen schillernden Nachbarn, Albert Freiherr von Schrenck-Notzing, Vater der Psychotherapie und der Parapsychologie, Jochen Meister.
Das war natürlich damals Common Sense für einen Künstler, dass man am Starnberger See sein Sommerhaus sich errichtete oder erwarb. Und da war er mit Piloti, das war alles in der Nachbarschaft, aber das Haus in Ammerland, man muss leider sagen, die absichtliche Ruine, die da steht, mit der Nachbarschaft des Sommerhauses von Schrenck-Notzing, dem großen Parapsychologen und auch demjenigen, der dann in München Seancen veranstaltete. Also diese enge Bindung an einen Mann, der ja auch an eine Welt des nicht sichtbaren Existenten, der Manifestationen, das war immer das, was interessant war, wo ragt die Welt des Unsichtbaren in unsere sichtbare, fühlbare Welt. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema.
Das Haus in Ammerland am Ufer des Starnberger Sees steht seit vielen Jahren leer. Ein Konflikt zwischen Denkmalschutz und kommerziellem Interesse. Immer wieder kann man Stimmen vernehmen, dass es dort spuke. Indes war Gabriel von Max ja mehr Künstler und Wissenschaftler als Geisterbeschwörer. Seine große Mumiensammlung liegt längst im Museum in Mannheim. Jochen Meister hat eigene Erfahrungen.
Da würde ich sagen, spukende Häuser sind literarisch hochspannend und interessant und fantastisch. Aber ich glaube da weniger an ein Hereinragen der Geisterwelt. Ich glaube weder an einen Fluch des Gabriel Max noch an einen des Pharao. Aber klar, natürlich ist das immer ein schöner Kitzel. Ich selbst bin 1996 dort gewesen und mir geht es immer noch recht gut. Also insofern hoffe ich doch mal, dass das alles so bleiben wird.
Nicht nur die bayerischen Staatsgemäldesammlungen hüten solche brisanten Schätze wie den Anatomen von Gabriel von Max im Depot. Mit unserer Serie Leichen im Keller holen wir sie ans Licht der wissenschaftlichen Öffentlichkeit.